Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wahlkampf in Brasilien mit Gott und Dämonen, wie wir gerade gehört haben. Darüber spreche ich jetzt mit Tobias Käufer. Er ist freier Korrespondent in Lateinamerika. Er lebt unter anderem in Rio de Janeiro. Er beobachtet dort den Wahlkampf und er beobachtet auch schon lange die Religionen in Brasilien. Guten Morgen, Herr Käufer.
Ja, guten Morgen.
Herr Käufer, am Ende des Beitrags eben haben wir einen katholischen Bischof gehört, der vor Extremisten unter Evangelikalen warnt, aber auch unter Katholiken. Diese wollten eine Art Theokratie errichten und die Menschen, Zitat, versklaven. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also, dass diese Gefahr besteht, würde ich auch so sehen. In der Tat gibt es in den evangelikalen Kirchen in Brasilien, auch in Teilen der fundamentalistisch konservativen katholischen Kirchen, diese Tendenz, das kann man so bestätigen, ja.
Was setzt die katholische Kirche, aber was setzen auch gemäßigte Evangelikale dem entgegen?
Also es gibt auch in den evangelikalen Kirchen in Brasilien inzwischen kleinere Bewegungen, die sich zum Beispiel jetzt für den Kandidaten Lula ausgesprochen haben, weil sie sagen, dass diese Art der Religion, wie sie von den konservativen oder erzkonservativen evangelikalen Kirchen ausgeübt wird, doch einen großen Druck auf die Demokratie ausüben und werben sozusagen um ein demokratischeres Verständnis. Das ist aber ganz klar die Minderheit.
Die katholische Kirche, wie verhält die sich in dem Wahlkampf? Ich habe gelesen, dass sie keine Wahlempfehlung aussprechen möchte. Also Lula wäre wahrscheinlich der stimmige Kandidat für den Mainstream der katholischen Kirche. Es soll keine Empfehlung geben. Ist das tatsächlich so? Bleibt die Kirche, die katholische Kirche, gerade politisch neutral?
Ja, offiziell auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass sich die katholische Kirche erlauben könnte, sich jetzt für einen der verschiedenen Kandidaten, es gibt ja insgesamt vier, die sozusagen in die engere Auswahl kommen, auszusprechen. Das wird sie nicht tun, schon allein aus Neutralitätsgründen, die sie sich selbst verpflichtet fühlt. Grundsätzlich ist aber auch schon so, dass sie sich eher Lula zugesprochen fühlt und dass es da eine größere Nähe gibt. Es gibt aber auch innerhalb der katholischen Kirche wegen der strikten Kein-Abtreibung-Prinzips von Bolsonaro durchaus Stimmen, die sagen, wir müssten eigentlich diesen Kandidaten unterstützen. Also eine klare Haltung kann man von der katholischen Kirche nicht erkennen, aber zwischen den Zeilen ist es schon so, dass die Bischofskonferenz sagt, wir müssen die Demokratie schützen, wir müssen die Freiheit schützen und das kann man halt so interpretieren, dass das eine Wahlempfehlung für Lula ist.
Also man kann die Konfessionen nicht klar einer politischen Richtung zuordnen, weder die katholische Kirche noch die Evangelikalen. Wir haben eben schon gehört, dass die evangelikale Bewegung politisch sehr umworben ist und offenbar auch politisch einflussreich. Wie ist das bei der katholischen Kirche? Ist die, also sie ist eigentlich größer zahlenmäßig, ist sie auch ähnlich einflussreich?
Also ich würde ein bisschen widersprechen. Also die Mehrheit der evangelikalen Kirchen ist schon klar positioniert, also pro Bolsonaro. Das muss man schon so sagen. Es gibt halt, wie ich eben sagte, kleinere Gruppen, die sich da ein bisschen von differenzieren oder da auf Distanz gehen. Die katholische Kirche muss man so sehen, dass die ähnlich wie in anderen Ländern auch erstmal einen inhaltlichen Kampf ausübt. Das heißt, sie ist eigentlich, wenn man jetzt wirtschaftspolitisch das sieht, eher links, also sozialistisch ausgerichtet, aber in gesellschaftlichen Fragen konservativ. Keine Abtreibung, Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das heißt, eigentlich ist dieses Gesamtpaket inhaltlich nicht stimmig und viele konservative Katholiken können sich dann damit nicht mehr identifizieren. Und die Evangelikalen nutzen eigentlich dieses Vakuum, was da entstanden ist, und greifen diesen Raum ab und versuchen, die Katholischen oder die Katholiken sozusagen für sich zu gewinnen. Manchmal gelingt das, manchmal nicht, aber sie haben eine klare Definition von dem, was sie als Glauben bezeichnen.
Wenn wir mal gerade ein bisschen wegkommen vom politischen und auf die religionsbezogenen Entwicklungen in Brasilien schauen, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückginge, dann würde Brasilien fast komplett als katholisch gelten. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eben sehr stark gewandelt. Ungefähr 50% sind heute die offiziellen Zahlen, gehören der katholischen Kirche noch an. Warum hat diese Kirche in dem Land so massiv an Zuspruch verloren?
Also da gibt es verschiedene Gründe. Erstmal, wenn man diese beiden Kirchen, evangelikal und katholisch, vergleicht, dann sage ich immer, die eine ist statisch, die andere ist dynamisch. Statisch heißt, die katholische Kirche hat irgendwann mal Kirchen gebaut und sagt, kommt zu uns. Die Evangelikalen gehen aber zu den Leuten. Das heißt, wenn sich irgendwo ein Armenviertel neu gründet oder aufgebaut wird in den Hügeln, dann ist da eines der ersten Gebäude, die mieten sich ein Ladenlokal. Wenn man durch die Einkaufszentren geht, der großen lateinamerikanischen Städte, dann kann man T-Shirts kaufen, einen Hamburger kaufen und daneben hat sich die evangelikale Kirche ein Ladenlokal gemietet. Das heißt, die sind da, wo die Menschen sind. Mhm. Und die katholische Kirche hat irgendwann mal eine Kirche gebaut und sagt, komm zu uns. Das heißt, der Aufwand ist erstmal, der logistische Aufwand, da hinzukommen, ist erstmal größer. Es gab mal vor zwei Jahren, in Rio de Janeiro einen evangelikalen Bischof, Crivella, und der hat als einer seiner ersten Amtshandlungen alle evangelikalen Priester seiner Kirche, das war die Universal, von der der Kollege eben in dem Beitrag gesprochen hat, zu sich gerufen und haben die eine Geheimversammlung gehabt und entschieden, wir verlegen die Bushaltestellen weg von den katholischen Kirchen hin zu unseren. Dann haben die darüber gesprochen.
Und das
gesprochen.
Konnten die auch, ja?
Das konnten die dann auch, ja. Oder haben es zumindest versucht. Ja. Es kam danach heraus, also dass es diese Versammlung gegeben hat. Und dann gab es den Vorschlag, wir geben Rabatte für Operationen an unsere Gläubige. Das heißt, die haben dann auch konkrete Maßnahmen ergriffen, um ihren Markt zu sondieren. Und die agieren im Prinzip wie eine große Versicherungsgesellschaft. Die haben Filialen in den einzelnen Fußgängerzonen, da haben die ihr Lokal gemietet und da versuchen die dann ihren Vertrieb sozusagen zu organisieren. Es ist am Ende des Tages auch wie ein Wirtschaftsunternehmen organisiert. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist erstmal so.
Ja.
So, und die katholische Kirche hat dem im Moment relativ wenig entgegenzuhalten, weil es eben auch diese inhaltlichen Probleme gibt. Dann gab es diese Missbrauchsfälle, die ja in ganz Lateinamerika auch eine große Rolle gespielt haben. Es gab einen Vertrauensverlust. Dann muss man auch sagen, dass es innerhalb der konservativen Kräfte der katholischen Kirche eine große Enttäuschung über den Papst Franziskus gibt, weil er sich grundsätzlich nicht zu den Linksregimen Kuba, Venezuela, Nicaragua äußert. Und das, darüber sind viele enttäuscht. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen, warum in den letzten Jahren es da so einen Wechsel gegeben hat.
Jetzt habe ich gelesen, dass sich das religiöse Klima in Brasilien in den vergangenen Jahren verschlechtert hätte. Es soll mehr Intoleranz herrschen gegenüber indigenen Religionen und afro-brasilianischen Religionen, angeheizt durch evangelikale Prediger. Haben Sie das auch so beobachtet?
Ja, das ist leider festzustellen. Es gibt also immer wieder Zwischenfälle oder Übergriffe, zum Beispiel auf religiöse Stätten von afro-brasilianischen Gemeinden, die ja zum Beispiel der Ubanda-Religion zugehörig sind. Das ist sozusagen damals, als die Menschen als Sklaven dahin gebracht wurden. Das hat sich sozusagen bis heute rüber gerettet, diese Religion. Und sie fordern, finde ich, zu Recht, dass diese Religion und dieser Ausdruck religiöser Spiritualität genauso akzeptiert, respektiert und unterstützt wird wie alle anderen auch. Und die Evangelikalen, ein Teil der evangelikalen Kirchen, empfindet das wiederum als irgendeinen Angriff auf ihre Religion. Und dieser Kulturkampf findet gerade statt. Den hat es allerdings auch schon vorher gegeben. Ich erinnere mich daran, dass bei den Olympischen Spielen zum Beispiel in Rio de Janeiro in diesem Gebetsraum die Ubanda-Religion auch nicht zugelassen war. Oder man hat da einfach nicht dran gedacht, man hat die vergessen.
Ja.
Und das hat dann in diesen afro-brasilianischen Gemeinden auch für Enttäuschung gesorgt.
Aber generell war die katholische Kirche oder ist sie auch da toleranter? Lässt diese Religion auch parallel bestehen?
Ja, das ist ein großes Thema. Man kann natürlich darüber sprechen, ob zum Beispiel Evangelisierung oder Missionarisierung im Amazonas, den ja auch die katholische Kirche betreibt, ob das heutzutage auch noch zeitgemäß ist oder ob es nicht letztendlich auch eine andere Form von spiritueller Ausbeutung dieser Region ist, weil man die dort Lebenden sozusagen mit einer neuen Religion beglücken will. Das lasse ich mal so unkommentiert stehen, das muss jeder für sich entscheiden, aber zumindest gibt es jetzt in den katholischen Kirchen in Brasilien eine größere Toleranz als vorher, weil sie auch gesehen haben, wir müssen da was tun. Wir müssen auf die Leute zugehen, wir müssen das, es gibt ja auch in diesen ganzen pastoralen Kommissionen, die Kirche hat, auch inzwischen ein viel größeres Verständnis für die Probleme und die Schwierigkeiten, die indigene Gemeinden haben.
Ja. Dann kommen wir nochmal zurück zur Politik. Die evangelikale Bewegung ist ja auch so stark gewachsen in Brasilien dank Unterstützung aus den USA. Sie unterhält auch immer noch Verbindungen in die USA. In den USA gibt es eine religiöse Rechte, die stark vom evangelikalen Milieu geprägt ist. Entwickelt sich da also gerade in Brasilien etwas ganz Ähnliches?
Ja, hat sich schon entwickelt. Also das kann man durchaus so vergleichen. Ich glaube auch, dass dieser Ausflug oder dieser bewusste Abschied in die Irrationalität, den Bolsonaro gerade macht im Wahlkampf, auch ein Grund ist, um von der eigenen Bilanz abzulenken, um nicht rational argumentieren zu müssen, sondern irrational argumentieren zu können. Und man erlebt ja sowas Ähnliches auch in den USA, wo sozusagen Fakten, die existieren, einfach nicht akzeptiert werden und negiert werden. Und so ähnlich ist das auch in Brasilien. Also da gibt es auch Dinge, die klar offenbar erscheinen, aber nicht als Wahrheit akzeptiert werden.
Mhm. Wenn wir zum Schluss noch mal ein bisschen über Brasilien hinausschauen, ganz kurz, eine Minute ungefähr haben wir noch, ist es in anderen Ländern in Südamerika ähnlich mit den Evangelikalen und dem politischen Einfluss oder ist das was besonders Brasilianisches?
Es ist schon noch mal was besonders Brasilianisches, aber in anderen Ländern gibt es ähnliche Tendenzen. Es gibt in Mittelamerika Länder, da hat die katholische Kirche inzwischen ihre Mehrheit in Anführungsstrichen verloren. Und die Tendenz ist in den anderen Ländern ähnlich. Nicht in diesem Maße, aber grundsätzlich ist es so, dass die evangelikalen Kirchen durch ihre Vertriebsstrukturen, durch ihre doch sehr aggressive Art, sich auszudehnen und die inhaltlichen Probleme, die die katholische Kirche im Moment hat, dass es da eine Machtverschiebung gibt. Das ist zweifellos so.
In Brasilien wird am 2. Oktober gewählt. Über die Rolle der Religionen im Wahlkampf habe ich gesprochen mit Tobias Käufer. Er ist freier Korrespondent in Lateinamerika. Herr Käufer, vielen Dank für Ihre Einschätzung.